Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein Spieler aus Hannover, der, wie gesagt, dort in der Landesliga, Oberliga auch teilweise gespielt hat und während des Spiels dort in einem Landesligaspiel, glaube ich, war es damals, den Ball an den Kopf bekommen hat. So hört man nämlich mal eins von den Schicksalen. Und den Ball an den Kopf bekommen und dadurch einen Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat. Und somit ist er bei mir in die Nationalmannschaft gekommen. Eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Er hat während des Fußballspiels, wie gesagt, einen Ball an den Kopf bekommen und dadurch durfte er bei uns spielen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Was ist das für ein Schicksal, was wir da gerade gehört haben im O-Ton und vor allen Dingen, wer hat das gesagt? Das ist Conny Frank Fritsch, Bundestrainer einer Fußballnationalmannschaft, in der dieser Hannoveraner jetzt mitspielt. Es ist die Nationalmannschaft der Zerebralparetiker. Das sind also Menschen, die in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Nach einem Schlaganfall zum Beispiel, bei der Geburt, dort Beeinträchtigungen haben, körperliche Behinderungen. Da ist auch dieser Fall möglich, dass man einen Ball an den Kopf bekommt mit den schlimmen Folgen, die es dort gibt. Diese Fußballnationalmannschaft, die ist kaum bekannt. Die kennt niemand, diese CP-Nationalmannschaft. Conny Frank Fritsch, selbst nach einem Unfall Zerebralparetiker, ist Bundestrainer dieser Mannschaft. Und diese Jungs sind sehr, sehr erfolgreich, haben zuletzt noch ein Turnier in Spanien gewonnen, die besten Mannschaften der Welt dort geschlagen und sind auf einem ganz, ganz guten Weg. Ja, wohin eigentlich? Normalerweise würde man sagen, klar, Paralympics. Ja, da sind sie aber nicht dabei, weil die Sportart nicht anerkannt worden ist. Und der Conny Frank Fritsch hat mir gesagt, Mensch, wir brauchen eigentlich, oder andersrum, wir können ganz gut noch Spieler gebrauchen. Das Problem ist, die Spieler, die diese Krankheit haben, wissen gar nicht, dass wir da sind, dass es uns gibt. Und er selbst als Bundestrainer hat natürlich große Probleme, Spieler zu finden, weil wenn er auf die Recherche geht, dann heißt es überall Datenschutz. Ich darf dir nicht sagen, ob da jemand an dieser Krankheit leidet, der vielleicht als guter Fußballer für deine Nationalmannschaft genau das Richtige wäre. Also hier versuchen zwei Seiten zusammenzukommen, die sie entweder gar nicht kennen oder nicht wissen, ja, wie soll ich den anderen denn erreichen? Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kann Bosses Bundesliga-Blog weiterhelfen. Und das Thema mal in der heutigen Ausgabe dargestellt. Also es geht um die CP-Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft der Zerebralparetiker. Wer mich nicht kennt, kurz vorgestellt, ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren, jetzt haben wir ja nur das neue Jahr, deswegen hat sich's gerade umgeklappt, seit 30 Jahren jetzt Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und das Sportradio. Hab mehr als 1300 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio live kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen und biete eben seit langer Zeit diesen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Jetzt also mein Gast in der heutigen Ausgabe, der Bundestrainer der CP-Nationalmannschaft, Conny Frank Fritsch. Conny Frank Fritsch darf ich begrüßen, einen echten Fußball-Bundestrainer. Conny heißt jetzt nicht Hansi Flick, aber trotzdem ist er vergleichbar. Conny, welche Nationalmannschaft betreust du genau?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Ich betreue die Nationalmannschaft Fußball-CP für Menschen, die eine zerebrale Bewegungsstörung haben, also sprich eine Hirnverletzung haben und daraus resultierend Bewegungsstörungen in Händen, Armen und Beinen.
CP. Also ich kenne noch SCP, das steht für SC Preußen Münster, aber sonst kommen die Buchstaben im Fußball gar nicht vor. Aber du hast sie schon erklärt, Zerebralparese. Das hat viel natürlich mit irgendeinem Schicksalsschlag zu tun, entweder mit der Geburt oder auch durch Unfall oder was auch immer.
Richtig, jetzt, genau.
Jetzt frage ich mal so ein bisschen, ja, missverständlich blöd. Diese Krankheit ist also Voraussetzung, um bei euch mitspielen zu dürfen.
Ganz genau richtig. Also alle Spieler müssen eine Bewegungsstörung eben haben durch eine entstandene Hirnverletzung, ob das von Geburt an ist oder eben durch einen Unfall oder einen allgemeinen Schicksalsschlag wie ein Schädel-Hirntrauma dann oder einen Schlaganfall. Genau, solche Verletzungen muss man dann daraus resultierend haben, wie eine Spastik, eine Hemiparese oder von Geburt an eben eine Diplegie. wenn man zu wenig Sauerstoff bekommen hat bei der Geburt beispielsweise. Und genau, das sind die Verletzungen, die bei uns dann ausschlaggebend sind.
Voraussetzung, um überhaupt nominiert zu werden, dass es leider, muss man sagen, eine dieser Krankheiten gibt, diese Voraussetzung, um mitspielen zu können, zu dürfen, von dir als Bundestrainer nominiert zu werden. Wie schwer ist das denn für dich überhaupt deutschlandweit einen Überblick zu haben, welche hochklassigen Spieler, man möchte ja nur mit der Nationalmannschaft die bestmöglichen Kicker da nominieren, haben diese Krankheit? Ist das überhaupt transparent? Kriegst du da einen Einblick, wer da wo in welcher Liga spielt?
Ja, es ist leider relativ schwierig in Deutschland, weil wir haben keine eigenen Ligen in Deutschland für diese Richtung. Also die Spieler spielen normalerweise ganz normal bei nicht gehandicapten Menschen. Ich sage bewusst nicht gehandicapt, spielen da mit und ja, versuchen natürlich auch dort mitzuhalten, was sie auch gut machen. Also die Spieler sind weit gestreut von den Ligen, also sprich von teilweise Oberliga, Bayernliga, Oberliga zum Vergleich in Deutschland dann bis runter in die Kreisliga etc. Aber ja, die fallen da jetzt nicht groß auf oder ab, sagen wir es einfach so, die können da mitspielen. Für mich ist es natürlich schwierig, ich komme aus Bayern und es ist natürlich für mich schwierig, in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern die Spieler zu finden. Und es gibt genügend Spieler, das weiß ich. Und ja, es ist leider bloß ein Problem, an die Spieler ranzukommen, weil mit dem Datenschutz, dann kommt man über den Verband wieder nicht ran, dass der Verband wieder sagt, nein, wir dürfen die Namen nicht rausgeben, beziehungsweise dürfen einem da nicht weiterhelfen und so weiter. Und es ist eigentlich dann fast wie eine Nadel im Heuhaufen finden für mich als Bundestrainer, dass ich da die Spieler eben finde. Also es wird zwar immer besser und über Mundpropaganda komme ich relativ weit mit dem Ganzen. Auch im Internet findet man relativ viele Berichte über Spieler oder Leute, die Fußball spielen, die eben so eine Verletzung haben durch einen Unfall etc. Und ja, in Deutschland erwerben ja auch ganz viele, viele Menschen im Jahr wohlgemerkt eine Hirnschädigung. Also da sind auch Fußballer dabei. Problem ist bloß, die wissen natürlich nicht, dass es uns gibt und ich weiß nicht, dass die Spieler das haben.
Jetzt hast du aus deiner Antwort mir so viele Fragen als Vorlage gegeben, dass ich die jetzt natürlich alle stellen werde. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gehen. Also zum einen haben wir gehört, und du sagst auch gerade zum Schluss Schlaganfall, es ist leider ja eine Erkrankung, die jeden erwischen kann. Ein Schlaganfall ist wiederherstellbar in der Regel, kann man durchaus sein normales Leben wieder führen, wie man es vor diesem Unfall, vor der Krankheit gehabt hat. Schlaganfall geht einher, so sind meine Informationen, mit einer Lähmung. Man kann vielleicht den Arm nicht mehr bewegen, man kann nicht mehr reden, die Gesichtsmimik ist eingeschränkt. Das kommt dann offensichtlich mit der Zeit wieder. Jetzt geht Fußball natürlich über die Beine und über Füße. Wenn ich jetzt beispielsweise durch einen Schlaganfall den rechten Arm nicht mehr bewegen kann, komme aber mit den Füßen ganz gut klar. Wäre das schon eine Voraussetzung oder eine Eignung, bei dir mitspielen zu können?
Ja, jein, ich sage bewusst jein. Es kommt natürlich mal drauf an. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung mit einem Schädelhirntrauma. Bei mir war es ein schweres Schädelhirntrauma, das ich erlitten hatte als 20-Jähriger in etwa. Und ich weiß, dass man eigentlich immer was daraus hat. Also man sieht es nicht groß. Auch bei mir sieht man es jetzt nicht groß und man nicht weiß, auf was man achten muss. Aber normalerweise eine Spastik oder eine Restlähmung hat man eigentlich normalerweise immer. Natürlich in welchem Grad, kommt drauf an. Und wenn man es im Arm hat, eine Spastik im Arm, das ist bei mir schon eine gute Voraussetzung, dass man mitspielen kann. Natürlich in den Beinen, man wird klassifiziert, also eingestuft dann auch bei internationalen Turnieren. Und natürlich, wenn man jetzt in den Beinen nicht so gehandicapt ist, wird man natürlich anders klassifiziert als jemand, der in den Beinen natürlich große Probleme hat.
Ich merke schon, die Fragen, Vorlagen werden immer mehr zu diesem Punktesystem, was es bei euch gibt. Da kommen wir sicherlich auch noch mal zu. Jetzt hast du jetzt gerade von deiner Krankheit gesprochen. Das müssen wir auch noch mal deutlich machen. Du bist selbst Zerebralparese erkrankt, Patient, wie man das nennen muss. Dir geht es aber so weit gut, sodass du diesen Job auch ausüben kannst. Hast du denn jetzt quasi, du bist ja auch zu dieser Mannschaft dazugekommen. Du hast ja nicht gegründet, sondern hast diesen Job bekommen, oder?
Ja, ich war als Spieler bei der Gründung dabei, also von der Mannschaft. Die Mannschaft wurde im Jahr 2014 gegründet, also die offizielle Nationalmannschaft in Deutschland beim Deutschen Behindertensportverband. Und da war ich Spieler noch zu dem Zeitpunkt, dann irgendwann auch mal Mannschaftskapitän von dem Ganzen und auch, ja, habe die ersten Länderspiele alle mitgemacht. Ich habe eigentlich alle Länderspiele mitgemacht, die es bis jetzt gab. entweder als Spieler oder als Trainer. Und ja, bei mir war es, wie gesagt, mit dem Schädel-Hirntrauma durch einen Autounfall. Ja, was heißt, mir geht's gut. Es gibt natürlich Menschen oder Leute bei mir in der Mannschaft, denen geht's deutlich schlechter. Aber natürlich sind bei mir auch noch Restfolgen dabei vor dem Autounfall. Deswegen sage ich ja bewusst, es bleibt eigentlich immer irgendwas zurück. Bei mir ist es eher im Kopf, das Ganze, vom Gedächtnis her, von der Belastbarkeit und so weiter und so fort, als in den Beinen. Wie gesagt, ich habe auf der rechten Seite noch eine Resthemiparese und eine Spastik drin. Links auch, aber nicht so stark wie auf der rechten Körperseite. Und dementsprechend, ja, es bleibt immer was zurück. Aber auf die Frage hin zurückzukommen, wie gesagt, ich habe von Anfang an mitgemacht in der Mannschaft und irgendwann hat der Trainer dann, wie gesagt, aufgehört und ich habe mich dafür beworben und ja, habe den Zuschlag bekommen, dass ich das machen durfte, nachdem ich ja auch schon Zerebralparetiker bin, hat sich das eigentlich auch angeboten.
Vielleicht kannst du mal eben so ein bisschen die Spielstatistik nennen. Wie viele Spiele hat die Nationalmannschaft schon gemacht?
Mittlerweile so um die 70, würde ich sagen. 70, 80 Spiele. Also ich kann jetzt nicht die genaue Anzahl sagen, aber 70, 80 Spiele haben wir gemacht. Ja, so in dem Dreh.
Tja, und keiner hat es mitbekommen, also muss man es leider sagen.
Ja, leider ganz wenige, muss man sagen. Leider haben es ganz wenige mitbekommen. Und das ist auch schade, weil beim letzten Turnier, das hat man jetzt erst Ende November in Spanien, das haben wir gewonnen und auch gegen Mannschaften, die in der Weltrangliste vorn stehen. Und dementsprechend ist es schade, wenn das natürlich nicht so in die Öffentlichkeit kommt, weil die Spieler haben es eigentlich ganz, ganz arg verdient, dass sie auch für ihre Leistungen da doch auch geschätzt werden.
Wenn ich jetzt sage, das hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an, aber ich mache das trotzdem mal. Wenn ich jetzt sage, es ist ganz, ganz leicht, in eine Fußballnationalmannschaft, ich sage mal noch etwas, ja, betonender, in eine deutsche Fußballnationalmannschaft, das hört sich ja erstmal nach überragend an, so leicht dort mitzuspielen wie selten. Klar, das ist schlimm, dass ich erstmal diese Krankheit haben muss. Aber wenn ich dann weiß, dass es euch gibt und du als Bundestrainer jetzt eben ja auch gesagt hast, ich kriege sie gar nicht alle mit, welche Spieler wir da haben, wäre, du hast es nicht gesagt, aber ich suggeriere das jetzt mal, wäre schön, wenn die sich mal bei mir melden und sagen, hey Trainer, ich bin hier Oberligaspieler, vielleicht noch höherklassiger, das und das ist bei mir die Einschränkung, aber ich kann kicken und kann ich mitmachen. Also so leicht wie jetzt in dieser Situation Nationalspieler zu werden, würde ich jetzt als Außenstehender sagen, ist es doch wohl selten, oder?
Absolut, ja. Also es ist relativ selten, dass man so leicht in eine Nationalmannschaft kommt, so wie es sich anhört, so leicht, das ist immer das Gesagte, weil wenn man das hat, also sprich, wenn man eben so eine Einschränkung hat, beziehungsweise so ein Handicap dann hat, muss man damit erstmal klarkommen, auch vom Kopf selber her, dass man das hat. Das ist bei einigen Spielern natürlich auch der Fall dann, dass sie das nicht wahrhaben wollen, dass sie das jetzt haben, obwohl sie den Unfall hatten und da eigentlich relativ gut rausgekommen sind, aber sie wollen es dann einfach nicht wahrhaben auch, dass sie eben diese Einschränkungen haben. Und natürlich ist es eigentlich bei uns relativ leicht, in die Nationalmannschaft zu kommen. Allerdings wird das Niveau immer besser. Man darf das Niveau in Deutschland, wohlgemerkt, kann man nicht vergleichen wie mit anderen Ländern bei uns, die das professionellst ausüben und Millionen zur Verfügung haben. Aber ja, das Niveau wird immer besser. Trotz allem hat man immer die Chance, zumindest zum Sichtungslehrgang zu kommen und dass ich die Spiele mir dann anschaue und ob sie eben sowohl vom Fußballerischen als auch vom Menschlichen dazu passen.
Ja, das müssen wir vielleicht nochmal deutlich machen. Vom Anforderungsprofil, sportliches Anforderungsprofil, also ein Kreisliga-Kicker wird es wahrscheinlich schwer haben, dass man eben von Oberliga, Bayernliga gesprochen, also in diesem Bereich, sagen wir so, vierte Liga, da in dem Bereich sollte sich dann wenigstens tummeln. Dass es so einen erkrankten Spieler in der Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga gibt, ist nicht bekannt. Also das ist auch ausgeschlossen, dass jemand mit dieser Krankheit da mitspielen könnte?
Dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist. Wie gesagt, wenn jemand das im Arm hat, wenn jemand eine Spastik im Arm hat, zum Beispiel eine leichte Spastik, dann hält er eben die Hand, sprich den Daumen und die Finger tut er relativ die Hand abknicken, nennen wir es mal so. Aber der kann da definitiv mitspielen. Also mein schnellster Spieler, den ich bei mir in der Mannschaft habe, der läuft auch relativ schnell über die 100 Meter in 11,5, 11,6 Sekunden, was sehr schnell ist, auch für die Bundesliga oder für die zweite Liga ist das mit Sicherheit sehr schnell. Und wenn einer das Talent in den Beinen hat oder auch allgemein hat, dann kann der da mitspielen. Also es gibt ja genauso Spieler, die sind schwerhörig, beziehungsweise, ja, kann man so sagen, sind schwerhörig und haben teilweise auch in der dritten Liga gespielt, beziehungsweise in der zweiten, glaube ich, auch mal jemand, der das hatte. Also von daher geht es genauso, natürlich.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass ein Spieler vom VfB Stuttgart mal lange, lange her einarmig in der Nationalmannschaft gespielt hat. Beim FC St. Pauli in der zweiten Mannschaft ist wohl jetzt jemand, der Unterarm amputiert spielt. Auch wohl ein Riesentalente.
Richtig, genau.
Der
genau.
Scheint auch wohl so Richtung Zweitligamannschaft zu gehen. Aber das ist mehr so die körperliche Beeinträchtigung. Bei euch ist es ja auch körperlich, aber vom Kopf hast du eben gesagt. Wären solche Spieler, die körperlich mithalten könnten, denn limitiert, weil sie, du hast mal davon gesprochen, dass du Dinge nicht so ganz hundertprozentig mehr behalten kannst, dass sie vielleicht die taktischen Anweisungen zwar hören, aber über diesen längeren Zeitraum bis zum Spiel schon wieder vergessen haben?
Nee, eigentlich wieder weniger. Also bei mir die Spieler in der Mannschaft, die ich mittlerweile habe, haben eigentlich in diese Richtung keine Probleme. Also die studieren, die arbeiten ganz normal und so weiter und so fort. Da sind eigentlich wenige dabei, die vom Gedächtnis her Probleme haben. Es sind eigentlich die meisten, die wirklich körperlich beeinträchtigt sind. Also sprich, die in den Beinen oder im Arm die ganze Sache haben. Aber vom Kopf her selber, glaube ich, ja, nee, weiß ich sogar, dass da eigentlich keiner mehr dabei ist, wo ich sage, der hat jetzt Gedächtnisprobleme oder was in die Richtung. Da würde ich jetzt davon abgehen. Also sprich, bei uns ist es eigentlich eher aufs Körperliche bezogen.
Du selbst warst vor dem Unfall auch ein richtig guter Kicker. Vielleicht gibst du mal deine sportliche Vita, was du als Erfolge feiern durftest und mit wem du da alles gespielt hast.
Ja, wie ich sage, ich war vor meinem Unfall habe ich bei der Spielverein Greuther Fürth unter anderem gespielt und war, wir hatten es gibt immer so Sichtungslehrgänge in der Jugend und auch Turniere, das ist in Duisburg immer, das ist ein ganz großes Turnier in der U15. Das haben wir mit der Landesauswahl gewonnen, da spielen die ganzen Bundesländer gegeneinander und die Landesauswahl Bayern, wir haben das gewonnen und ja, das war natürlich ein tolles Erlebnis. Da waren Spieler dabei, unter anderem wie Philipp Lahm, Philipp Herwagen oder ja, relativ bekannte Spieler, die es dann eben auch teilweise in die Bundesliga und auch in die Nationalmannschaft geschafft haben. Ich hatte das Glück, damals dann in die Jugendnationalmannschaft zu kommen, also sprich in den Kader zu kommen und ja, bis zur U17 habe ich das dann geschafft, immer im Kader dabei zu sein und war, wie gesagt, bei der Spielverein Greuther Fürth. Und da ging es dann eben darum, in den Profibereich oder im Amateurfußballbereich dann zweite Mannschaft, erste Mannschaft reinzukommen. Da habe ich mich dann mehr oder weniger dagegen entschieden, weil man muss ja doch dann auch schauen, dass man ja entweder diesen Sprung schafft oder dann arbeitet. Und so war es dann bei mir eben, dass ich mich dann eben für die Arbeit entschieden habe damals. Vielleicht war das ein Fehler, das weiß man natürlich immer nicht, aber ja, das kann man immer nicht so genau sagen, finde ich.
Aber deswegen ist es traurig, dass die Karriere vielleicht doch nicht so geworden ist, wie sie hätte sein können, offensichtlich.
Ja, doch, da traurig ist man da natürlich schon drüber, oder was ist traurig? Es ist immer man muss das immer abwägen. Natürlich schafft man es in die Bundesliga hoch, in die erste Bundesliga und wird dort ein wirklich starker Spieler, ein Top-Spieler, dann ist es natürlich was Tolles. Aber wenn man dann beispielsweise, für mich ist das jetzt keine Option, wenn ich in der dritten Liga oder in der vierten Liga dann spiele und wechsle da immer den Verein und muss mich da über Wasser halten, dass ich vom Gehalt her da über Wasser bleibe. Also, wie gesagt, das muss man immer abwägen, wie das alles läuft und man muss da auch immer so seinen Weg finden. Also, wie gesagt, traurig ist natürlich schon. Profifußball ist natürlich ein Ziel von vielen Jugendlichen, von vielen Kindern, dass sie Fußballer werden und man opfert da auch sehr viel. Das vergessen viele Leute immer, dass man in der Jugend sehr viel opfert. Bei mir der Weg nach Fürth. Ich habe damals in Bamberg gewohnt. Wir hatten immer einen Busfahrer zwar, der uns immer abgeholt hat, aber es waren teilweise Fahrten von 2, 2,5 Stunden zum Training und dann das Gleiche auch wieder zurück. Und am Wochenende die Spiele waren noch weiter weg teilweise. Und es ist natürlich viel, was man da opfert. Also am Wochenende weggehen war wenig der Fall, weil man dann eben Auswahllehrgänge hatte mit der Bayern-Auswahl, mit der Jugendnationalmannschaft, dann im Verein noch 3, 4, 5 Mal die Woche trainiert hat. Spiel am Wochenende, wo man früh abgeholt wurde, weil das Spiel relativ weit weg war. Man opfert viele Dinge, natürlich, aber es macht ja eben auch Spaß. Und das ist immer das Wichtigste. Der Spaß muss dabei sein und wenn man keinen Spaß dran hat, dann ist es sowieso unmöglich, das zu schaffen.
Die letzten Sätze würde ich jetzt fast auch auf deinen jetzigen Job rüberschieben wollen als Bundestrainer. Es ist viel zu tun für dich, diese Mannschaft zusammenzustellen, zu organisieren, zu trainieren. Aber wenn es keinen Spaß macht, würdest du es nicht machen. Und wenn es keinen Erfolg gäbe, würdest du es vermutlich auch nicht machen. Du hast eben das Turnier in Spanien angesprochen. Erzähl uns noch ein bisschen, wie dieses Turnier gelaufen ist, wer der Gegner war. Und ja, im Vorgespräch weiß ich, es ist überraschend quasi für euch gut gelaufen.
Richtig, genau. Also auf die erste Frage hinwegzukommen, ich würde es nicht machen, wenn mir es keinen Spaß machen würde. Das ist vollkommen richtig. Mir ist die Mannschaft natürlich auch ans Herz gewachsen. Ich war selber Spieler von der Truppe und kenne die meisten Spieler natürlich. Ich habe mit einigen noch zusammengespielt davon. Und ja, es ist einfach eine überragende Mannschaft. Also ich finde, wie die Jungs mit ihren Handicaps umgehen, wie sie trainieren, wie sie alles dafür geben. Sie müssen ihr Urlaub nehmen auf der Arbeit teilweise. Sie werden nicht freigestellt, sondern opfern ihren Jahresurlaub dafür, eben zum großen Turnier zu fahren, die teilweise 3-4 Wochen dauern und auch zu den Lehrgängen zu kommen. Dann müssen manche oft den Urlaub nehmen. Also ich habe einen Spieler, der kommt von der Insel Sylt da oben oder fast von der Insel Sylt. Und wenn wir in Oberaching natürlich einen Lehrgang haben, ist das für ihn fast eine Weltreise. Aber er ist bei jedem Lehrgang da, wo man ihn sehr loben muss bei allem. Und ja, deswegen, wie gesagt, das macht mir riesig Spaß mit der Truppe. Deswegen bleibe ich da auch dabei. Und ja, das ist der entscheidende Punkt. Der Erfolg stellt sich natürlich auch immer mehr ein. Ohne Fleiß kein Preis. Es gibt ja so ein schönes Sprichwort. Und wir sind sehr fleißig, sowohl die Spieler als auch wir im Funktionsteam. Ich habe einen ganz engagierten Physiotherapeuten jetzt neu dazu bekommen, einen Co-Trainer, der mir bei vielen Sachen hilft und einen Teammanager, der mir auch bei vielen Sachen hilft. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Und ja, es macht einfach auch mit den Jungs Spaß zu arbeiten und dementsprechend bin ich da dabei. Zum Turnier in Spanien, das war in Barcelona. Ursprünglich hätten wir die IWAS World Games gespielt. Die wären in Portugal gewesen im Oktober, sind leider aber dann wegen Corona unter anderem kurzfristig abgesagt worden. Da hätte man gegen ja mit die besten Mannschaften der Welt gespielt, gegen Russland. Die haben zugesagt gehabt, die Engländer hatten zugesagt und ich glaube sogar die Ukraine, die sind jetzt die zweitbeste Mannschaft der Welt, also in der Weltrangliste. Die haben alle zugesagt gehabt. Leider wurde das Turnier abgesagt und der internationale Verband hat dann aber relativ schnell ein Turnier im November auf die Beine gestellt in Spanien, in Barcelona und haben zwar dann andere Mannschaften teilgenommen beziehungsweise sich angemeldet als für die IWAS Games in Portugal. Trotz allem, es waren 4-Länder-Turnier, also sprich mit Spanien als Veranstalter, mit Thailand, Dänemark und wir als Deutschland. Und ja, die Thailänder stehen vor uns in der Weltrangliste, als auch die Spanier. Und wir haben natürlich uns zwar schon gute Chancen ausgerechnet, aber haben natürlich auch gewusst, dass die Thailänder auf einem ganz guten Niveau sind, genauso wie die Spanier. Und gegen die Dänen haben wir eben vor 2-3 Jahren teilweise auch verloren. Da haben wir uns gedacht, okay, mal gucken, was bei dem Turnier rauskommt. Und ja, vom Kader her waren wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Also, wenn es so kurzfristig ist, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, die Spieler müssen natürlich Urlaub nehmen und auch Urlaub bekommen. Und einige Arbeitgeber sagen natürlich dann auch, ja, wir können dir nicht so kurzfristig Urlaub geben. Damit muss ich dann auch klarkommen. Und ja, wir hatten aber trotzdem einen ganz vernünftigen Kader dabei in Barcelona und hatten auch dann das erste Spiel gleich gegen Thailand, wo wir uns gedacht haben, okay, das wird ein richtiger Gradmesser. Und haben das Spiel aber dann wirklich auch überraschenderweise dominiert und haben am Ende des Spiels dann auch 4-1 gewonnen, was vom Ergebnis her sich eigentlich schon deutlich anhört, aber das Spiel eigentlich noch viel deutlicher für uns war. Das muss man dazu sagen. Und im zweiten Spiel haben wir dann gegen den Gastgeber Spanien gespielt und haben zur Halbzeit dann 8-0 geführt. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, dass das schon gut ist, was wir da gerade machen. Also man muss die Jungs ja auch mal loben, wenn sie wirklich so 8-0 zur Halbzeit eine Mannschaft dominieren, die vor uns in der Weltrangliste steht, ist das schon natürlich eine herausragende Leistung. Und ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eine tolle Mannschaft, die auch auf dem Boden bleibt dann. Gegen Dänemark im dritten Spiel war es dann noch krasser. Da haben wir 11-0 gewonnen am Ende des Spiels. Und ja, die Spieler hatten innerhalb von 3 Tagen 3 Spiele. Man muss natürlich dann immer auch auf die Belastung schauen bei den Spielern. Und es haben ungefähr auch alle Spieler, die dabei waren, gleich viel gespielt, was auch immer ganz gut zur Mannschaft dazu passt. Und ja, mein jüngster Spieler, der war 15 Jahre alt, hat auch sein erstes Tor gleich geschossen im ersten Spiel. Ich habe ihn dann eingewechselt und nach 10 Minuten hat er dann gleich das erste Tor geschossen, was natürlich für ihn überragend war und auch für die Mannschaft natürlich super war. Und ja, im Finale dann, es ging dann nach dem Prinzip, dass der Erste gegen den Zweiten spielt und der Dritte gegen den Vierten. So wurde es dann am Ende festgelegt, die Platzierungsspiele. Da hat man dann wieder das Spiel gegen Thailand und haben auch da das Spiel wieder dominiert und am Ende 5-2 gewonnen, wobei Thailand im ganzen Spiel genau 2-mal aufs Tor geschossen hat, wobei der Torwart da nichts dafür konnte. Die beiden Tore waren auch von den Thailändern ganz gut gemacht. Aber auch da hat man wieder 5-2 und das war natürlich für uns super. Das war der erste Turniersieg seit 2015. Da haben wir mal in Österreich ein Turnier gewonnen. Aber das war ein inoffizielles Länderturnier. Aber es war für die Jungs natürlich Weltklasse, dass sie in Barcelona so ein Turnier gewinnen. Und ja, das gibt natürlich großen Aufschub für uns, ne? Und auch natürlich viel Rückenwind.
Scheint, dass du da im Moment eine gute Truppe zusammen hast?
Ja, wir haben eine gute Truppe mittlerweile zusammen. Wir haben noch zwei, drei neue Spieler dazu bekommen. Gerade hier aus Bayern einen dabei, der das wirklich super macht. Hinten in der Verteidigung, der hilft uns da enorm. Und ein Spieler aus Hannover, der, wie gesagt, dort in der Landesliga, Oberliga auch teilweise gespielt hat und während des Spiels dort in einem Landesligaspiel, glaube ich, war es damals, den Ball an den Kopf bekommen hat. So hört man nämlich mal eins von den Schicksalen. Und den Ball an den Kopf bekommen und dadurch einen Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat. Und somit ist er bei mir in die Nationalmannschaft gekommen. Eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Er hat während des Fußballspiels, wie gesagt, einen Ball an den Kopf bekommen und dadurch durfte er bei uns spielen.
Ja, wünscht man keinem. Aber wenn das Ergebnis so ist, dann ist er vermutlich auch trotz der Krankheit zufrieden, weil er jetzt spielt in der Nationalmannschaft und hat Dinge erlebt, die er vielleicht im gesunden Sportlerleben vermutlich nicht erlebt hätte. Ist sicherlich keine Entschädigung, aber sind trotzdem schöne Erlebnisse, die er da hat. Jetzt haben wir über dieses Turnier gesprochen. Beim Zuhören würde man jetzt sagen, ja, wir spielen 90 Minuten, der 15-Jährige hat nach 10 Minuten getroffen, also das ist aber alles gar nicht so. Vielleicht kannst du in kurzen Worten mal die Spielregeln erklären, den Aufbau des Spielfeldes, vielleicht das Punktsystem erstmal zur Seite lassen. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert. Dann einfach mal über die Spielzeit, Spielfeldgröße, wie viel gegen wen spielen, dass wir diese Regeln mal kurz erklären.
Ja klar, das kann ich natürlich gern machen. Bei uns sind die Regeln ein bisschen anders. Also wir spielen auf einem kleineren Feld. Wir spielen auf dem U13-Feld, das ist analog, wie gesagt, dem Feld von der U13 auf 70 mal 50 Metern. Und wir spielen auf die kleinen Tore, also wir spielen auf einem kleineren Feld. Wir spielen nur 7 gegen 7 mit Torwart plus 6 Feldspielern und wir spielen 2 mal 30 Minuten. Also wir spielen keine 2 mal 45 Minuten, wir spielen 2 mal 30 Minuten. Und analog den normalen FIFA-UEFA-Regeln spielen wir eigentlich genau, wie man es normal hat, mit Linienrichtern, mit Schiedsrichtern und so weiter. Größter Unterschied zu den Regeln, sage ich, ist, dass wir ohne Abseits spielen. Und viele sagen natürlich, Fußball ohne Abseits, kann das funktionieren? Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch und habe mir gedacht, was ist das für ein Fußball dann? Aber es ist eigentlich der gleiche Fußball. Also es kann sich keine Nation groß erlauben, einen Spieler vorne oder zwei Spieler vorne vors Tor zu stellen und dann hinten mit 4 Mann zu spielen, weil das sind die Nationen oder die Länder einfach zu stark dafür, dass man das kann. Und was ich als größten Vorteil daran sehe, ist, es gibt nicht so viele Diskussionen über 22 Millimeter Abseits oder 4 Zentimeter Abseits. Das gibt es bei uns einfach nicht. Und deswegen finde ich, ist der Fußball so, ja, unkomplizierter, nennen wir es mal so. Es ist wesentlich unkomplizierter, als wenn man immer über diese Abseitssituationen diskutieren muss, ob jemand da wirklich mit der Fußspitze drinsteht oder nicht, weil das kann man mit bloßem Auge einfach gar nicht erkennen. Das funktioniert nicht.
Ja, wäre mal eine Idee für, ich sage jetzt das normale Fußballspiel, vielleicht auch mal zu überlegen. Immer wieder gibt es mal ganz kleine, dezente Hinweise, die sagen, lass mal ohne Abseits spielen. Aber umgesetzt wird es sehr wahrscheinlich nicht. Also wir haben jetzt gehört, Spieler können jünger sein. Es könnten also 15-Jährige mit 50-Jährigen theoretisch zumindest zusammenspielen. Was es kompliziert macht für dich, glaube ich, ist die Zusammenstellung der Mannschaft auf dem Spielfeld. Du müsstest eigentlich ständig rechnen. Klär uns da auf. Was hat das mit den Zahlen und den Bewertungen der Spieler zu tun?
Ganz genau, richtig. Also ich muss immer drauf gucken, dass gewisse Leute von gewissen Klassifizierungen dabei sind, also von gewissen Klasseneinstufungen. Und vor jedem großen Turnier werden die Spieler gewissermaßen eingestuft von Ärzten und Physiotherapeuten von der ganzen Welt. Also sie kommen teilweise aus Argentinien, aus Spanien und so weiter. Und klassifizieren meine Spieler. Dadurch, dass es dann natürlich auch Spieler gibt, die schon länger dabei sind, haben die ihre feste Klassifizierung, aber Spieler, die neu dabei sind, werden dann eben angeguckt und werden Übungen mit ihnen gemacht, auch auf dem Platz und werden die körperlichen Sachen überprüft. Wie gesagt, diese Ärzte und Physiotherapeuten müssen natürlich genau, auf was sie da schauen müssen. Und es gibt bei uns dann 3 Klassifizierungsstufen, 1, 2, 3 heißen die, sind aber relativ leicht erklärt und relativ schnell erklärt. Klassifizierungsstufe 1 ist jemand, der es wirklich in entweder in allen vier Extremitäten hat, also sprich in beiden Armen und in beiden Beinen, oder eben stark in beiden Beinen vor allem hat. Also der hat dann meistens so eine X-Beinstellung und er hat dann natürlich größere Probleme beim Laufen. Eine Klasse 2 ist jemand, der es auf der halben Körperseite hat, also sprich entweder links oder rechts, im Bein und im Arm. Und eine 3 ist jemand, das, wo wir vorhin schon hatten, der es eventuell im Arm hat, aber in den Beinen nicht so. Der ist jemand, der am wenigsten beeinträchtigt ist und dadurch natürlich auch meistens, ich sage bewusst meistens, der beste Spieler in der Mannschaft ist, weil er eben am wenigsten Beeinträchtigungen hat. Und für die Aufstellung oder wie wir es vorhin schon hatten, was ich auf dem Spielfeld achten muss, ist, es muss immer mindestens eine 1 spielen wegen der Chancengleichheit, dass eben auch jemand da weiß, der sehr stark gehandicapt ist und es darf höchstens eine 3 mitspielen, also sprich einer, der relativ wenig beeinträchtigt ist, weil sonst würde es einfach zu, ja, die Differenz zu groß sein, beziehungsweise dieser Unterschied zu groß sein zwischen Leuten, die sehr stark beeinträchtigt sind und Leuten, die eigentlich wenig beeinträchtigt sind.
Genau, mein Gast heute ist Conny Frank Fritsch, Bundestrainer der CP-Nationalmannschaft, der Zerebralparetiker im Fußball. Fußballnationalmannschaft, also seid ihr angeschlossen im Deutschen Fußballbund. Würde man denken, aber Conny, das ist gar nicht so. Mit wem oder unter welchem Dach seid ihr organisiert?
Ja, leider ist es bei uns in Deutschland anders als in eigentlich den, ja, als eigentlich in allen anderen Ländern auf der Welt. Wir gehören nicht zum DFB, wir gehören zum Deutschen Behindertensportverband. Auf allen oder beziehungsweise in allen anderen Ländern, ob es in Holland ist, mit dem KNVB Bay oder in England mit der FA oder auch bei den Russen ist es ganz anders gehandicapt oder was heißt gehandicapt, anders geregelt. Die gehören zum Verband, natürlich zum Landesverband. Wir gehören aber zum Deutschen Behindertensportverband.
Macht das Sinn?
Ja, also da kann man natürlich sehr viel drüber streiten. Wir sind einerseits froh, dass uns der Deutsche Behindertensportverband natürlich bei sich hat. Andererseits, natürlich sagen wir sind eine Fußballdisziplin, genauso wie wir haben in Deutschland ja 5 verschiedene Handicap-Mannschaften oder Handicap-Bereiche mit den Amputierten, mit den Blinden, mit den Zerebralparetikern, das sind jetzt wir in dem Fall, auch mit den ID-Lern oder auch mit den Gehörlosen. Und es ist natürlich schade, dass wir nicht zum DFB gehören, weil ich finde, meine Spieler spielen ja in ganz normalen Mannschaften, in normalen Vereinsmannschaften und zahlen dort auch einen Mitgliedsbeitrag, der ja dann teilweise doch auch zum DFB geht. Und ja, sobald ein Spieler dann eben dieses Handicap hat, so wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem einen Jungen aus oder Spieler aus Hannover, der den Ball während des Spiels beim DFB wohlgemerkt an den Kopf bekommt und dadurch dann einen Schädel-Hirn-Traum hat und ja, die Nationalmannschaft ist dann nicht im DFB angeschlossen. Also das ergibt für mich wenig Sinn, nennen wir es einfach so. Also ich finde eigentlich schon, dass wir zum DFB eigentlich gehören müssten. Aber fairerweise muss man auch sagen, der DFB gibt an den Deutschen Behindertensportverband im Jahr, glaube ich, so und so viele Euro. Da weiß ich leider nicht darüber Bescheid über diese Geschichte. Aber trotz allem bin ich der Meinung, dass eigentlich die Fußballnationalmannschaften für Leute, die irgendeine Einschränkung haben, zum DFB gehören müssten, weil, wie gesagt, wir sind ja doch auch Fußballer.
Dadurch, dass Sie jetzt dem Deutschen Behindertensportverband angehört, würde man jetzt vielleicht sagen, naja gut, dann können Sie an den Paralympics ja teilnehmen, auch nicht so schlecht. Gute Idee, stimmt aber auch nicht. Woran scheitert denn das jetzt schon wieder?
Ja, das stimmt leider auch nicht, das stimmt. Wir dürften sowohl, wenn wir dem DFB angehören, als auch jetzt, wie wir jetzt beim Deutschen Behindertensportverband, an den Paralympischen Spielen teilnehmen, das stimmt. Leider wurde unsere Disziplin im Jahr 2016 aus dem paralympischen Programm rausgenommen. Also sprich, wir waren von 84, glaube ich, bis 2016 paralympisch, die Disziplin Fußball CP. International ist es bekannt als Football 7A-Side, so heißt international das Ganze. Und ja, das ist natürlich schade, dass wir 2016 rausgenommen worden sind, weil wir erst in Deutschland 2014 gegründet wurden, die Nationalmannschaft. Also somit hatten wir natürlich keine Chancen, dann groß an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Der Verband, der internationale Verband versucht natürlich wieder reinzukommen in das Programm, hat sich auch für 2024 für Paris beworben und wir waren da eigentlich auch in den letzten Zügen dabei. Also es hat geheißen, okay, es sind jetzt noch so und so viele Disziplinen und so viele Sportarten. Also es war eigentlich genau die gleiche Anzahl. Und wir haben natürlich schon damit gerechnet, dass wir jetzt wieder reinkommen in das paralympische Programm. Aber sie haben dann eben einfach eine Disziplin oder eine Sportart weniger genommen. Und das waren dann leider wir. Und wir sind wieder rausgefallen, was natürlich für uns ja, sehr schade ist, weil unser Jahresbudget beim Deutschen Behindertensportverband richtet sich auch danach, ob wir eine paralympische Disziplin sind oder nicht. Da sind wir nicht, weil wir nicht an den Paralympischen Spielen teilnehmen dürfen. Somit ist das Budget weniger und natürlich auch die ja, Voraussetzungen für uns und auch die Gegebenheiten sind natürlich dadurch wesentlich schlechter, weil wir ein weniger Jahresbudget haben und natürlich so weniger trainieren können. Das ist natürlich schade.
Das ehrt dich ja, dass du als Bundestrainer recht nüchtern und sachlich die Situation darstellst. Ich mache das jetzt noch mal ein bisschen spektakulärer. Der internationale Verband hat gesagt, wir wollen 23 Sportarten aufnehmen für das nächste Programm. 23 hat dann gesagt, ach nee, wir nehmen doch nur 22. Und das, was rausfliegt, ist CP-Fußball. Also
Richtig.
ungerechter kannst du gar nicht sein.
Nein, es kann eigentlich nicht ungerichtet sein. Das muss man ganz klar so sagen. Und unser internationaler Verband, da muss ich sie auch loben, bei uns, der IFCPF, der hat wirklich alles dafür getan, dass wir da wieder reinkommen und haben auch, ja, wie gesagt, dieses neue Klassifizierungssystem eingeführt bei uns, das international sehr angesehen wurde und auch sehr gelobt wurde. Und auch die Bewerbung wurde sehr gelobt von uns. Wir haben einen eigenen CEO dann angestellt und so weiter und so fort. Und es hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass wir in dieses Programm reinkommen. Und dann wurde einfach eine Disziplin weniger genommen. Und das war natürlich für uns, ja, schon ein Schlag ins Gesicht, muss man dazu sagen, weil wenn man sich so bemüht und alles dafür tut, dass man wieder dabei ist, ist es, ich sage bewusst immer wieder dieses Wort, sehr schade, dass dann die Entscheidung so gefallen ist, ne?
Ja, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Wenn man vorher vor allem die Hoffnung verbreitet und jeder rechnen kann und sagt, 23 Plätze sind frei, 23 Bewerber, hui, wir sind dabei. Und ohne erklärlichen Grund, nee, wir lassen doch einen raus. Also das
Genau.
ist ja, da darf man nicht drüber nachdenken, aber Sportpolitik ist ja selten so, dass man sie versteht. Conny, wir könnten noch über so viele Dinge reden, über die russische Profiliga der Zerebralparetiker. Profiliga, die spielen da und können damit ihr Geld verdienen. Du hast mir gesagt, vor Zuschauern, Tausende, die da zuschauen. Also ein Riesending. Da sind wir in Deutschland ja meilenweit von entfernt. Aber ich glaube, zum Schluss dieses Gesprächs würde ich vielleicht nochmal sagen, Conny, nochmal deutlich machen. Wenn Hörer jetzt merken, ich kenne jemand oder ich bin selber davon betroffen und ich kann kicken und ich bin ein Guter, wo kann der sich denn melden? Denn dass du als Bundestrainer, du hast es gesagt, nicht alle deutschlandweit kennst, die diese Erkrankung haben, ist völlig nachvollziehbar. Also es geht auch in die andere Richtung. Man darf sich bei dir melden oder wo auch immer melden, um zu sagen, ich kann kicken, ich bin gut, kann ich mal kommen. Wo sollte man sich denn melden, um sich mal zeigen zu dürfen?
Ah, da gibt es eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Also wir sind sowohl auf den sozialen Netzwerken mit Facebook vertreten, mit Instagram vertreten. Wir haben sogar eine eigene Homepage, also www.cp, also Cäsar Paula-Nationalmannschaft.de. Da findet man auch die Kontaktdaten von mir. Da findet man auch noch mehr Erklärungen über den Sport und hin und her sieht auch die Mannschaft und auch die Platzierungen. Man kann sich auch beim Deutschen Behindertensportverband auf der Internetseite natürlich melden. Und selbst beim DFB, so paradox sich das jetzt anhört, aber selbst beim DFB auf der Seite gibt es eben Handicap Fußball. Und da findet man auch eben die Fußball-CP-Nationalmannschaft. Und auch da sind meine Kontaktdaten mit hinterlegt. Also da findet man eigentlich relativ leicht den Weg zu mir, beziehungsweise übers Telefon oder über E-Mail zu mir, dass man da eben mitmachen kann bei dem Ganzen.
Einmalig die Chance. Hansi Flick anzurufen und sagen, ich möchte gerne mitspielen, ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert.
Ja, das klappt nicht.
Aber bei dir geht es und ja, man muss es so sagen, du wärst sogar dankbar, wenn jemand sagt, hier, ich kicke Oberliga oder Regionalliga und würde gern mitmachen und kann da weiterhelfen sportlich. Das wäre eine Riesengeschichte. Conny Frank Fritsch,
Absolut.
Bundestrainer der CP-Nationalmannschaft. Vielen, vielen Dank, dass wir diese Fußballmannschaft mal vorstellen durften, dass es euch gibt. Dass die Leute jetzt euch kennengelernt haben und auch mal wissen, da gibt es eine Erkrankung, die sicherlich bekannt ist, aber damit ist der aktive Sport nicht beendet. Wer vorher Fußballer war, du hast diesen Ball des Hannover, dieses Beispiel des Hannoveraners mit diesem Ball an den Kopf dargestellt. Danach kann es immer noch weitergehen sportlich. Und da hat eure Nationalmannschaft eine ganze, ganze Menge zu tun. Was gibt es in diesem Jahr? Wir haben ja kein Höhepunkt, sehe ich jetzt zumindest, für Behindertensport, für euch oder steht irgendwas an?
Doch, für uns gibt es sehr wohl einen Höhepunkt. Also wir haben Ende April, Anfang Mai haben wir den World Cup. Also sprich, da spielen die 16 besten Mannschaften der Welt in Spanien ein Turnier. Das ist in Salou. Das ist ungefähr so eine Stunde weg von Barcelona. Und da haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen die deutschen U20-Frauen gespielt im Turnier. Und es ist ein ganz großes Gelände dort auch, wo viele Nationalmannschaften hinkommen. Und da wird eben der World Cup von uns gespielt. Eines der größten Turniere natürlich. Und wir nehmen da auch teil. Sind natürlich in der Weltrangliste nicht so gut gesetzt. Wir sind Rang 13, glaube ich, momentan. Leider durch dieses Corona, durch die 2 Jahre, hat es uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wären wir jetzt schon unter den ersten 10 der Welt. Und sind aber gute Dinge, dass wir da jetzt hinkommen, wenn wir den World Cup spielen und auch relativ gut gestalten für unsere Seite her. Und genau, also wie gesagt, das ist eigentlich das Highlight dieses Jahr bei uns. Und was gibt es Schöneres als eine Weltmeisterschaft, also sprich einen World Cup zu spielen, als im Fußball. Also das ist unbeschreiblich.
Dafür wünsche ich euch alles Gute. Dankeschön, Conny Fanfritsch.
Herzlichen Dank auch, dass wir das Gespräch geführt haben. Und wie gesagt, alle Spieler, die gerne bei mir spielen möchten, können sich gerne melden bei mir. Und dann werden wir weiterschauen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Conny Fanfritsch, Bundestrainer der CP-Nationalmannschaft, dass wir mal mit dir über deine Mannschaft sprechen konnten, überhaupt vorstellen konnten, dass nach einem Schlaganfall zum Beispiel das Leben sportlich gesehen durchaus weitergehen kann. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören jetzt nicht das Gefühl gehabt, der Boss sagt, hey geil, tolle Krankheit, aber super, jetzt kannst du Nationalmannschaft spielen. Das soll nicht so verstanden werden, um Gottes Willen. Aber wenn man mit dieser Krankheit lebt und in einen, ja ich sag mal, gewissen Alltag zurückgekehrt ist und weiß, ich kann guter Fußballer früher im gesunden Zustand gewesen sein. Und ich kann es immer noch, weil mein gelähmter rechter Arm mir jetzt nicht so unbedingt da im Wege steht, hier mit den Füßen nicht mehr klarzukommen. Da könnt ihr was machen, da könnt ihr Nationalmannschaft spielen. Also wenn ihr selbst von dieser Krankheit betroffen seid oder ihr kennt jemanden und sagt, Mensch, willst du das mal machen, dann ja, gebt es weiter, sprecht mit den Leuten, mit den Fußballern, mit den Spielern und sagt, da gibt es eine Nationalmannschaft, melde dich bitte mal, vielleicht kannst du da mitspielen. Wir haben von einem 10-Jährigen gehört, der mitspielt, wir haben von Oberligaspielern gehört, ich weiß von einem aus meinem Bekanntenkreis, der jetzt gerade dabei ist, in diese Nationalmannschaft hereinzukommen, der früher Landesliga gespielt hat. Es muss nicht die Bundesliga sein, es muss leider die Voraussetzung der Krankheit da sein, aber trotzdem kann man damit tolle fußballerische Ereignisse verbinden, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft. Deswegen nochmal ganz wichtig, dass wir das Thema mal vorstellen konnten in Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, den Kontakt zu mir herzustellen, das geht über die Plattformen Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, gerne ausfüllen und abschicken, dann melde ich mich bei euch. Ja, wenn ihr neu dabei seid, schön, dass ihr mal reingehört habt, freut mich sehr. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe auf diesen Podcast-Plattformen dieser Welt. Einfach mal kostenlos abonnieren und dann verpasst ihr da nichts. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.